Na, wie geht's denn der Nummer 1? Fragte mein Freund mich regelmäßig und erkundigte sich damit nach meiner Chefin, nach meiner Vorgesetzten. Ich war noch gar nicht so lange im Unternehmen. Nach dem Studium der Betriebswirtschaft fing ich an im Versorgungskonzern in Kiel. Einige von euch erinnern sich noch, VVK, Versorgungsverkehr Kiel, Stadtwerke, KVG. Und ich gucke mal Gustav an, damals waren wir noch so weit über 2000 Mitarbeiter im Konzern. Ich fing im Trainee-Programm an und irgendwann während des Trainee-Programms fragte man mich, Hähnchen, können Sie sich vorstellen, bei uns im Vorstandssekretariat zu arbeiten, im Konzernsekretariat? Ich überlegte kurz und sagte, jo, passt. Und da fing ich an und war aber eben nicht Chef, sondern ich war Mitarbeiter und ich hatte eine Chefin. Und irgendwie hatte mein Freund dann meine Chefin mal kennengelernt. Ich weiß nicht, ob er ein Auge auf sie geworfen hat. Auf jeden Fall, mit so einem schelmischen Lächeln fragt er mich tatsächlich regelmäßig immer wieder, ja, wie geht's denn Nummer 1? Damit gab er zu verstehen, sie Nummer 1, ich Nummer 2. Konnte ich eigentlich gut mitleben. Vielleicht könnt ihr das nachvollziehen aus eurem beruflichen Leben. Wenn man Mitarbeiter ist, dann hat man schon die Aufgabe, Dinge vorzubereiten für den Chef, die Chefin, Wege zu ebnen. Zweiter Advent, Nummer 2. Es geht nicht um mich, definitiv nicht. Und ich bete nochmal mit uns. Gott Vater, ich danke dir, dass du uns einlädst. Und ich bitte dich um deinen Segen für jeden Einzelnen von uns. Ich bitte dich, Herr, dass du sowohl das gesprochene wie auch gehörte Wort segnen mögest und dass du uns in unseren Gedanken durch deinen guten Heiligen Geist leitest. Amen. Gibt Predigten, die erfordern in der Vorbereitung einiges. So, Matthias hat das ganz sacht angedeutet. Und es gibt Predigten, die erfordern vollen Einsatz. Und ich darf euch versichern, dass ich weder Kosten noch Mühe gescheut habe, mich für heute Morgen vorzubereiten. Das hat mich schon einiges gekostet, unter anderem so eine komplette Ernährungsumstellung. Ja, und ich sage euch, der wilde Honig war das kleinere Problem. Die nicht Ameisen, sondern die Heuschrecken, das war schon eine Herausforderung. Was soll ich sagen? Also die vorgeschriebene Ration habe ich nicht ganz geschafft. Und denke ich, mein großes Herz ist doch klar, ich bringe euch einige mit zum Verzehr. Und ein bisschen ist was übrig geblieben. Reicht nicht für jeden, aber die in den ersten Reihen sitzen, werden also gleich so ein bisschen was zu essen bekommen. Kurze Anweisung, diesen Kollegen sind geröstet. Nicht anfangen abzupulen, sondern als Ganzes verzehren. Schmeckt nicht schlecht. Und okay. Ausnahmsweise, das soll keine Sitte werden. Heute während der Predigt Essen erlaubt, aber nur die Heuschrecken. Ich bediene mal den linken Flügel hier und Matthias, so nett, gib mal was weiter. Zugreifen, aber bitte nur einen. Ja, komm. Ja, aber weiter reichen. Nehmen und weiter reichen, bitte. Ja. Okay. Wunderbar. So, mal abnehmen, bitte. Danke. Gut. Nehmen. Ich sehe schon einige erleuchtete Gesichter, das freut mich sehr. Sind gar nicht mal so schlecht. Also beim ersten Mal ist das eine gewisse Überwindung. Gehe davon aus, mindestens 50% die Anwesenden wissen, um wen es heute eigentlich geht, um die Nummer 2, um keinen geringeren als Johannes den Täufer. Und wenn ich in den zurückliegenden ein, zwei Wochen mal gefragt habe, Johannes der Täufer, an wen denkst du da? Da kamen so Sachen, ja. Bußprediger, so ein herber Typ. Und in der Tat, Johannes der Täufer, so wird er uns beschrieben, als jemand, der aus der Wüste kam, sich von wilden Honig, von Heuschrecken ernährte, gekleidet in einem Kamelhaarmantel mit einem ledernen Gürtel um die Lenden. Und eine Zeit lang später wird Jesus einmal im Blick auf die Menschen, die vor ihm standen, sagen, und ich glaube, er hat das mit einem leichten Kopfschütteln getan, Leute, was wollt ihr eigentlich? Da kommt ein Johannes der Täufer, der trinkt kein Wein, der isst kein Brot und die sagt, schwierig, schwierig, der scheint mit einem Dämon belastet zu sein. Und dann schaut er auf mich, den Menschensohn, auch ein Titel für Jesus, Menschensohn. Und da sagt er, der trinkt Wein, der isst Brot, der feiert und der gibt sich mit so einem Pack ab wie Zöllnern und anderen Sündern. Auch ganz schwierig. Ja, das ist manchmal schwierig. Man findet immer ein Haar in der Suppe. Oder wenn man weggucken will, dann findet man immer etwas, wo man sagt, so nicht. Ich werde manchmal gefragt, sag mal, gibt das in der Bibel so einen roten Faden? Also wenn wir von Bibel sprechen, dann haben wir vor uns 66 Bücher oder Briefe höchst unterschiedlich geschrieben. Und gibt es da so einen roten Faden? Und dann sage ich, ja, ich meine, an verschiedenen Stellen diesen roten Faden sehr deutlich erkennen zu können, den man auch aufnehmen kann. Und eine der Stellen, und Matthias hat das bewusst oder unbewusst schon in der Anmoderation angesprochen, kommt aus dem Neuen Testament, dem Hebräerbrief. Erster Satz, wenn man es aufschlägt, da heißt es, dass Gott von Anbeginn an der Zeiten in vielerlei Weise zu uns Menschen, zu den Vätern gesprochen hat, über die Jahrhunderte hinweg durch Propheten zu uns Menschen und zum Ende der Zeit durch seinen Sohn, durch seinen eigenen Sohn. Fragt man sich, hat er nichts Besseres zu tun? Langeweile? Smalltalk? No. Gott motiviert in der Ansprache zu uns Menschen durch die Zeiten hindurch, und die Propheten haben das in einer sehr konkreten Weise getan, dass sie in ihre Zeit hineingesprochen haben und gesagt, Leute, kommt zur Besinnung. Denkt mal nach, was ist eure Bestimmung? Wo soll es eigentlich hingehen? Ihr verehrt nicht tote Gegenstände und so weiter, die euch nur in Dreck und Morast ziehen, sondern wendet euch dem heiligen Gott zu, dem einzig wahren Gott, denn der möchte Gemeinschaft mit euch haben. Der möchte Gemeinschaft mit euch haben. Und so ging das über die Zeiten bis auch zum heutigen Zeitpunkt. Gott spricht zu uns und er möchte Gemeinschaft haben. Er möchte Gemeinschaft mit dir und mir haben. Ein ganz großer roter Faden, der sich von Anfang bis zum Ende hindurchzieht. Und wir befinden uns mit der Nummer 2, mit Johannes dem Täufer, an einem zugleich Wende wie auch Höhepunkt der Zeitgeschichte. Wende und Höhepunkt. Warum? Weil mit dem Kommen von Johannes dem Täufer, den Jesus einmal bezeichnen wird als den Menschen, als den größten Menschen, der je geboren wurde und damit ihn auch erhebt, über alle, nach meinem Verständnis auch alle vorangegangenen Propheten. Dieser Johannes der Täufer kommt an einem Schnittpunkt, wo das Alte übergeht in das Neue, wo der alte Bund den Übergang findet zum neuen Bund. Und da gibt es Besonderheiten. Wir werden gleich noch darauf zu sprechen kommen. Eine Besonderheit beispielsweise, die Juden kannten zum Beispiel ganz viele Reinigungen. Kennzeichen der rituellen Waschung waren, dass sie sich wiederholten. Und Johannes der Täufer kommt, deswegen ja auch sein Beiname der Täufer, und tauft mit einem Einmaligkeitscharakter. Und wir können festhalten, Johannes der Täufer in dem Zeitfenster, wo er auftaucht, kündigt eine neue Zeitrechnung an. Wie meine ich das? Gucken wir auf die Datumsanzeige unserer Uhr, stellen wir fest, wenn sie eine Datumsanzeige hat, 9. Dezember 2018. Korrekte, vollständige Angabe? Korrekt, wir sagen es gar nicht mehr dazu. 9. Dezember 2018 nach Christus. Es gibt eine Zeitrechnung vor Christus und nach Christus. Und diese neue Zeitrechnung in diesen Schnittstelle hinein kommt Johannes der Täufer. Das ist sehr phänomenal. Wenn Gott Weichen stellt, wenn Gott ganz bestimmte Wege einschlägt und eingreift, dann tut er das nach meinem Verständnis mit einer Unterschrift, mit seiner Unterschrift, die, wenn man genau hinguckt, auch erkennbar ist. Sehr deutlich erkennbar. Die Eltern von Johannes, Elisabeth, unfruchtbar, Zacharias, sein Vater, Priester seines Zeichens, beide schon hoch betagt, an Kinderkriegen gar nicht mehr zu denken. Zacharias übt seinen Beruf aus, bedeutet, in den Tempel zu gehen, zu räuchern, wie es da heißt, sprich Räucheropfer darzubringen. Und plötzlich, er alleine im Tempel opfert, steht zu seiner Rechten oder Linken ein Engel. Er erschrickt ganz fürchterlich, für uns natürlich nicht passiert, wir haben schon lange drauf gewartet, meine Engelserscheinung. Nein, er erschrickt fürchterlich. Und der Engel, der sich kurze Zeit später als Engel Gabriel zu erkennen gibt, sagt, euer Flehen ist Gott zu Ohren gekommen und deine Frau Elisabeth wird schwanger werden. Sie wird einen Jungen zur Welt bringen und diesen Jungen sollt ihr Johannes nennen. Kann sein, kann auch nicht sein, dass der Engel Gabriel dann einen kurzen Augenblick innehält und seinen Flügel auf die Schulter von Zacharias legt und sagt, mein Freund, habe ich erkannt. Du hast Zweifel. Du glaubst mir nicht. Deswegen hältst du erstmal für einen Zeitraum deinen Mund. Zacharias kommt raus. Die Menschen sehen, dass er wohl irgendeine Erscheinung gehabt hat. Die Zeit geht ins Land. Elisabeth wird schwanger, bekommt einen Sohn. Und dann war völlig klar für die Verwandten und Bekannten, er, der Junge, muss nach dem Namen seines Vaters benannt werden. Völlig klar. Und jetzt kommt es zu Problemen, weil Elisabeth sagt, nee, so soll es wohl doch nicht sein. Man wendet sich an den Vater, an Zacharias, der immer noch nichts sagen kann, mundgebunden. Man reicht ihm ein Täfelchen und er schreibt den Namen Johannes drauf. Johannes. In dem Augenblick kann er widersprechen. Ja. Und wisst ihr, liebe Gemeinden und Freunde, jetzt passiert etwas sehr Spezielles. Gott greift ein. Das ist völlig klar. Er tut etwas, was unter normalen Umständen hätte gar nicht passieren können. Er bestimmt das Zeitgeschehen, wer geboren wird und auch sogar den Namen. Er durchbricht Strukturen, die so kulturell gegeben waren. Johannes. Weißt ja, wir haben ja den einen oder anderen Johannes bei uns in der Gemeinde und so ein Name hat auch eine Bedeutung. Frage euch die Bedeutung des Namens Johannes. Weiß das jemand?
Gott ist gnädig.
Gott ist gnädig. Gott ist gnädig. Ganz genau. Das heißt, in diese Schnittstelle hinein bringt Gott Johannes. Gott ist gnädig. Und wir fragen uns vielleicht, ja, und wie ist Gott gnädig? Und jetzt passiert etwas noch viel Wunderbares. Jetzt greifen nämlich nicht nur zwei Namen, aber eben auch Namen ineinander, und zwar Menschen, weil Gott ist gnädig und unmittelbar, und das ist gar nicht voneinander zu trennen, kommt der, dessen Namen Jesus ist. Und Jesus bedeutet, Gott hilft, Gott heilt, Gott rettet. Das heißt, an diesem Höhepunkt der Zeitgeschichte macht Gott deutlich durch Johannes, ich bin gnädig, weil ich heile, helfe und rette. Wow! An was für einem Höhepunkt der Geschichte befinden wir uns da? Das ist, finde ich, außerordentlich. Wir kommen zur Schriftlesung. Die kommt heute Morgen aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 3, die Verse 1 bis 16. Übrigens, ein Teil meiner Vorbereitung für heute Morgen bestand darin, dass ich mir sämtliche Stellen aus den Evangelien zusammengeschrieben habe, wo Johannes der Täufer erwähnt wird. Und ich habe ein paar Exemplare ausgedruckt am Infopoint. Nehmt sie gerne mit. Das ist sehr schön, um sich nochmal in diese Person des Johannes des Täufers hinein zu vertiefen, im wahrsten Sinne des Wortes. Wenn Exemplare nachher vergriffen sind, schickt mir eure Mail, dann bekommt ihr es gerne auch auf elektronischem Wege. Lukas, Kapitel 3, die Verse 1 bis 16. Und ich lese vor aus der neuen Genfer Übersetzung. Es war im 15. Jahr der Regierung des Kaisers Tiberius. Pontius Pilatus war Gouverneur von Judäa. Herodes regierte als Tetrarch in Galiläa. Sein Bruder Philippus in Iturea und Trachonitis. Lysanias in Abilene. Hohe Priester waren Hannas und Kaiphas. Da bekam Johannes, der Sohn des Zacharias, in der Wüste von Gott seinen Auftrag. Er durchzog die ganze Jordan-Gegend und rief die Menschen dazu auf, umzukehren und sich taufen zu lassen, um Vergebung der Sünden zu empfangen. So erfüllte sich, was im Buch des Propheten Jesaja steht. Hört, eine Stimme ruft in der Wüste, bereitet dem Weg, dem Herrn den Weg, ebnet seine Pfade, jedes Tal soll aufgefüllt und jeder Berg und jeder Hügel abgetragen werden. Krumme Wege müssen begradigt und holprige eben gemacht werden. Und die ganze Welt soll das Heil sehen, das von Gott kommt. Die Menschen kamen in großer Zahl zu Johannes, um sich von ihm taufen zu lassen. Doch er sagte zu ihnen: Ihr Schlangenbrut, wer hat euch auf den Gedanken gebracht, ihr könntet dem kommenden Gericht entgehen? Bringt Früchte, die zeigen, dass es euch mit der Umkehr ernst ist. Und denkt nicht im Stillen: Wir haben ja Abraham zum Vater. Ich sage euch, Gott kann Abraham aus diesen Steinen hier Kinder erwecken. Die Axt ist schon an die Wurzel der Bäume gelegt und jeder Baum, der keine guten Früchte bringt, wird umgehauen und ins Feuer geworfen. Da fragten die Leute: Was sollen wir denn tun? Johannes gab ihnen zur Antwort: Wer zwei Hemden hat, soll dem eins geben, der keines hat. Und wer etwas zu essen hat, soll es mit dem teilen, der nichts hat. Auch Zolleinnehmer kamen, um sich taufen zu lassen, und fragten ihn: Meister, was sollen wir tun? Johannes erwiderte: Verlangt nicht mehr von den Leuten, als festgesetzt ist. Und wir? Fragten einige Soldaten: Was sollen wir denn tun? Er antwortete: Beraubt und erpresst niemand, sondern gebt euch mit eurem Soll zufrieden. Das Volk war voller Erwartung und alle fragten sich, ob Johannes etwa der Messias sei. Doch Johannes erklärte vor allen: Ich taufe euch mit Wasser, aber es kommt einer, der stärker ist als ich. Ich bin es nicht einmal wert, ihm die Riemen seiner Sandalen zu lösen. Er wird euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen. Also eins, glaube ich, steht mal fest. Die Ansage, die Johannes der Täufer da macht, in der ganzen Komplexität und der Art und Weise, ich vermute, er hat es nicht darauf angelegt, everybody's darling zu werden. Also dafür sind das schon ein paar kantige Aussagen und klare Ansagen. Aber spannend ist, dass das Auftreten von Johannes dem Täufer in der Wüste Judäa am unteren Jordan genau in dem Bereich passiert und vonstatten geht, wo nach dem alttestamentlichen Buch 2. Könige 2, der große Prophet Elia in den Himmel aufgefahren ist. Und wiederum wird Jesus einmal später sagen: Wer es begreift, möge verstehen, Johannes der Täufer war Elia. Und zwar der Elia, der nach dem alttestamentlichen Propheten, Malachi 2, Vers 23, vorausgesagt wurde. Ich verstehe, dass nicht hier um eine personale Auferstehung bei Johannes dem Täufer, aber dass Jesus deutlich macht, der, der versprochen wurde, im Geiste Elias aufzutreten, um den handelt es sich hier, um Johannes den Täufer. Viele Menschen, und fragt sich warum, wir hören, da war eine Erwartung. Messias-Erwartung heißt ja so viel: Wir warten auf den, den Gott schicken will, den er versprochen hat. Messias, der Gesalbte, der Erretter, auf den warten wir. Wüste, fragt man sich, warum gerade in der Wüste? Kann man vermuten, Gott hat von Zeiten her immer wieder gerne zu den Menschen in der Wüste gesprochen. Nicht zuletzt zu Mose. Und dann fragt man sich trotzdem, so viele Menschen, und wir haben gerade festgestellt, von der Tonart weiß ich nicht, ob das so anziehend ist, wie Johannes der Täufer gesprochen hat. Aber ich weiß nicht, wie euch das ergeht. Ich höre gerne jemandem zu, bei dem ich nicht 10-mal nachfragen muss: Wie hast du das gemeint? Der so nebulös und verworren sich ausdrückt. Ich finde das gut, wenn ich etwas verstehen kann. Auch die Möglichkeit habe, etwas abzulehnen, weil ich sage: Ja, ich habe das verstanden, aber ich bin anderer Meinung. Aber schön ist, wenn jemand deutlich spricht, und das scheint bei Johannes dem Täufer der Fall gewesen zu sein. Es war die Erwartung: Der Messias kommt. Und es kommt die Frage aller Fragen: Bist du es? Bist du es, Johannes, auf den wir warten? Wie hättet ihr euch denn verhalten? Nummer zwei? Jetzt die Chance, als Nummer eins aufzusteigen, oder? Ich meine, wenn du schon gefragt wirst von den Menschen, könntest du doch sagen. Siehst du? Gut. Nein. Dieser Gedanke ist Johannes dem Täufer völlig fremd und weist das komplett zurück. No, ich bin nicht die Nummer eins. Und er sagt: Der, der kommen wird, das haben wir gerade gelesen, da bin ich nicht mal wert, ihm die Riemen seiner Sandalen zu binden. Das ist ausgeschlossen. Und der, der kommen wird, ich taufe euch mit Wasser, aber der, der kommen wird, wird euch nicht nur mit Wasser taufen, sondern mit Wasser, Heiligen Geist und Feuer. Wir halten fest, Johannes der Täufer sagt und macht klar, die eigentliche Energiewende, die kommt noch nicht mit mir, die kommt erst mit dem, den ich euch verkündige. Und jetzt wird spannend. Und jetzt lade ich euch ein, liebe Gemeinde und Freunde, mit mir einen kurzen zeitlichen Sprung zu machen. Jesus Christus ist gekreuzigt, er ist auferstanden, er ist wieder zum Vater aufgefahren. Die Jünger warten in Jerusalem auf den versprochenen Heiligen Geist, Heiliger Geist. Er kommt und der Apostel Petrus hält die Predigt seines Lebens. Er predigt, er kommt von den Propheten her und er schafft persönliche Betroffenheit, indem er den Menschen in Jerusalem, Tausenden von Menschen klar macht, du bist auch mitverantwortlich für den Tod Jesu, für die Kreuzigung. Betroffenheit. Und die Frage lautet von den Menschen, und das kommt uns jetzt wieder bekannt vor, was sollen wir tun? Und Petrus sagt und spricht, Apostelgeschichte 2, Vers 38, tut Buße und dann jeder lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden, so werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. So werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Den Sprung deshalb gemacht, weil so schön deutlich wird, Johannes in diese Schnittstelle zwischen Alten und Neuem Bund, er macht deutlich, da kommt etwas Neues und er fängt an und wir sehen, ja, Buße, Umkehr, Taufe, Einmaligkeitscharakter, Vergebung der Sünden, aber Heiliger Geist, das ist etwas, das wird erst mit Jesus kommen. Und wenn wir heute zur Taufe einladen, dann tun wir das eben im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes auf Jesus Christus hin, auch mit dem Einmaligkeitscharakter und mit der Zusage des Heiligen Geistes, mit der Versiegelung, wir sind Eigentum. Dann, wenig später, kommt es zu der Begegnung in der Zeitgeschichte überhaupt. Zu dem Aufeinandertreffen von Johannes dem Täufer und er sieht Jesus kommen. Stell mir das so vor, aus einer gewissen Distanz, er sieht ihn kommen und er proklamiert, er ruft nicht aus, das, was wir heute zum Beispiel auch gesungen haben. Herr aller Herren, König aller Könige, Schöpfer oder Löwe, alles richtige Bezeichnungen für Jesus. Aber was ruft, was proklamiert Johannes der Täufer, als er Jesus kommen sieht? Siehe, das Lamm Gottes, das der Welt Sünde trägt. Siehe, das Lamm Gottes, das der Welt Sünde trägt. Liebe Gemeinde, das kann nur so sein, dass Gottes Geist in diesem Augenblick völlig in Johannes dem Täufer ist. Warum? Weil es so viele Bezeichnungen für Jesus gibt, aber die Bezeichnung, dass er, der Retter, als Lamm kommen würde, ist 600-700 Jahre vorher im Prophetenbuch Jesaja, Kapitel 53, so detailliert bekannt gegeben worden. Und diesen verkündet Johannes den Täufer in diesem Augenblick. Es kommt das Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird, was für uns sterben wird. Diesen Jesus verkündet Johannes der Täufer in dem Augenblick. Wow. Das ist großartig. Das ist ganz, ganz großartig. Und dann passiert etwas, ja, fast Verrücktes, muss man sagen, wo es auch einen Streit gibt anscheinend. Jesus möchte von Johannes dem Täufer getauft werden. Johannes sagt das noch. Ich müsste von dir getauft werden. Und Jesus sagt, lass es geschehen. Und Jesus wird getauft. Und als Bestätigung aus dem Himmel kommt die Stimme des Vaters. Du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Wohlgefallen. An dir habe ich Wohlgefallen. Diese Konsequenz, mit der Johannes der Täufer auf Jesus hinweist, das ist etwas, finde ich, sehr, sehr Besonderes. Und wir wollen einen kurzen Augenblick auf den weltberühmten Isenheimer Altar einen Blick werfen. Das wird gleich hier erscheinen. Dieser Isenheimer Altar gefertigt von Matthias Grünewald, schon ein paar Jahrhunderte zurückliegend, wir sehen nur einen Ausschnitt, hat etwas Besonderes. Dem Künstler ging es nicht darum, chronologische Geschichte darzustellen, sondern vielmehr Beziehung deutlich zu machen. Und so bildet er rechts neben dem Kreuz Johannes den Täufer ab, gegen die Geschichte. Warum? Ja, weil Johannes der Täufer zu dem Zeitpunkt gar nicht mehr lebte. Seine Gradlinigkeit kostete ihm im wahrsten Sinne des Wortes seinen Kopf. Wir wissen das, er ist geköpft worden. Zu dem Zeitpunkt existierte er gar nicht mehr, aber darum geht es dem Künstler nicht, sondern es geht ihm darum, die Beziehung zwischen Johannes dem Täufer und Jesus darzustellen. Und so sieht man am rechten Arm mit einem nachher überlangen Zeigefinger auf Jesus gerichtet, das Wegweisen von sich selbst auf Jesus hin. Auf Jesus hin. Und damit das auch nicht missverstanden werden kann, ist quasi in die Armbeuge hinein noch in lateinischer Schrift etwas geschrieben. Kann man das lesen? Eher schwer. Sonst hätte ich gesagt, Lateiner vor und bitte übersetzen. Möglich? Nicht? Gut. Johannes 3, Vers 30. Das ist das, was der Künstler dort reingesetzt hat und was er deutlich machen wollte. Die Aussage von Johannes dem Täufer: Er muss zunehmen, ich aber abnehmen. Er muss zunehmen, ich aber abnehmen. Johannes Evangelium Kapitel 3, Vers 30. Das wollte der Künstler ganz besonders deutlich machen. Am vergangenen Donnerstag haben wir bei uns im Hauskreis zufälligerweise mit dem Johannesevangelium angefangen, erstes Kapitel. Und sofort stößt man auch auf die Person von Johannes dem Täufer. Und als wir das gemeinsam gelesen haben, sagte jemand, dann, als wir ins Gespräch kamen, sagte jemand: Welch ein demütiger Mensch, dieser Johannes der Täufer. Und ich habe nicht gesagt, aber gedacht: Amen. Amen. Und ich habe diesen Gedanken nochmal aufgenommen und habe gesagt, ja, Eigenschaften von Johannes dem Täufer, den ich und den wir vielleicht gemeinsam entdecken können, die dürfen gerne noch mehr Raum in mir gewinnen. Ich denke gerade so an das Demütige, den Versuchungen zu widerstehen, den Platz zu verlassen, den Gott mir zugewiesen hat. Mich aufzuschwingen auf eine Position, die mir nicht zusteht. Er war die Nummer zwei, er wusste das und hat sich nie als Nummer eins deklariert. Und dann dachte ich mir, und wir haben das in der zurückliegenden Zeit, und ich vermute, nein, ich sage das ganz deutlich, wir werden das auch zukünftig sagen, dass wir als Christen, ob wir es wollen oder nicht, Botschafter Christi sind. Und da steht es uns doch gut an, als Botschafter Christi eben von uns weg auf den zu zeigen, auf den es ankommt. Auf Jesus. Warum? Weil, das haben wir ja gelernt, wir wissen das, Jesus in ihm, und zwar in ihm alleine, ist Hilfe, ist Heilung und ist Errettung. Roter Faden, genau, das ist der rote Faden Gottes für uns, dass er uns erretten möchte, vergeben möchte. Und das ist etwas, was mir in den letzten Tagen nochmal besonders nachgegangen ist: Vergebung. Wir sind auf die Vergebung Gottes angewiesen, und vielleicht fragen wir uns, ist denn das möglich bei mir persönlich? Vielleicht sind da so viele Dinge, die sich angesammelt haben. Und vielleicht kommen diese Gedanken, weil wir, und ich beziehe mich ausdrücklich mit ein, dass wir manchmal sehr kleinkariert sind, sehr engherzig sind, was Vergebung betrifft in unserem alltäglichen Leben. Und dabei kommt es so viel auch in unserem alltäglichen Leben auf Vergebung drauf an. Vermute, wir stimmen nachher gemeinsam nochmal als Gemeinde in das Vaterunser ein. Und Herr, vergib mir meine Schuld, wie auch ich vergebe meinen Schuldigern. Gott vergibt. Gott vergibt gerne. Und passen wir auf, dass unser enges Herz und unser Denken, dass wir das nicht als Maßstab für Gott nehmen. Gott hat schon längst das Ja zu dir, das Ja zu mir gefunden. Und er wartet eventuell noch auf dein Ja. Da möchte ich ganz deutlich sagen, auch wenn wir in so einer Erwartungszeit, Wartezeit sind, wenn du das Ja Gottes hörst und heute dein Ja zu ihm findest, dann mein herzliches Anliegen, warte nicht. Denn es ist heute, heute ist der richtige Tag. Und vielleicht auch das Ja zu Jesus zu erneuern, denn es ist heute der richtige Tag. Und du hast die Möglichkeit, nach der Gottesdienstfeier nach vorne zu kommen, ins Gespräch zu kommen, zu beten. Lass die Chance nicht ungenutzt von dann gehen. Ich bete nochmal mit uns. Vater, es ist wunderbar, dich zu erleben, wie du die entscheidenden Weichen stellst. Herr, du hast alle Fäden in der Hand. Manchmal mögen wir das nicht so erkennen und uns das fragen, aber wenn wir hineingucken in die Geschichte, du hast alles in den Händen. Und immer wieder machst du uns klar, dass du Gemeinschaft mit uns Menschen haben möchtest. Du liebst uns. Du hast dein großartiges Ja in Jesus Christus zu uns gesprochen. Und du hast alles vorbereitet. Herr, ich bitte dich, dass wir unsere Herzen öffnen. Vielleicht einmal jetzt ganz das erste Mal oder auch ganz neu oder auch wieder, dass wir uns wieder zu dir ausrichten. Ich bitte dich um deinen Segen, Herr, für diesen Tag, für jeden Einzelnen, dass dein Wort uns trifft, bewegt und berührt, Herr, allumfassend. Herr, dir gilt alle Ehre, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.